Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ich habe gemalt, was sie nur taten. Das schreibt der österreichische Autor Karl Kraus im Vorwort zu seinem Weltkriegsdrama »Die letzten Tage der Menschheit«. Ein wesentlicher Teil der über 200 meist kurzen Szenen ist aus Originaltexten montiert. Zeitungen, Erlasse, Kriegspredigten, militärische Tagesbefehle, Briefe oder auch Wirtshausgespräche. Sein Ziel war es, nicht auszusprechen, sondern nachzusprechen, was ist. Ein Abbild des Hinterlandes wollte Karl Kraus schaffen, fernab von den Kriegsschauplätzen. Als eigentlich unspielbares Marstheater hat der Autor, der sich entschieden gegen den Krieg wandte, sein Monumentalwerk bezeichnet. Noch nie ist es in Gänze aufgeführt worden. Vom Sommer 1914 vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges führt es durch 4,5 Kriegsjahre hindurch in 5 Akten bis hin zu einem expressionistischen Epilog. Zwischen 1915 und 1922 ist die letzten Tage der Menschheit entstanden. Der österreichische Regisseur Georg Schmidleitner hat das selten gespielte Stück bereits für die Salzburger Festspiele und das Burgtheater Wien inszeniert.
Was wir machen können, ist, uns so ein Werk heranzunehmen und es mit großer Energie, mit großem Enthusiasmus bis hin zur Erschöpfung zu spielen, sodass wir auf der Bühne sozusagen eine Art von Kraftakt dem Publikum zeigen und sagen, wir sind uns nicht so gut, ein solches Monsterwerk also sozusagen auf der Bühne dem Publikum zu zeigen. Das ist unser Beitrag zur Sichtbarmachung von Konflikten.
Zusammen mit Dramaturgin Sophie Püschel hat Georg Schmidleitner eine Fassung mit rund 70 Szenen für 11 Schauspielerinnen und Schauspieler entwickelt. In dieser Folge der Hörbühne wird er seinen Zugriff auf das Werk erläutern. Sie werden einige Szenenausschnitte hören. Außerdem spreche ich mit Bühnenbildner Stefan Brandmeier und der Schauspielerin Juliane Schwabe, die in der Rolle der Kriegsreporterin Alice Schalek zu erleben ist. Mein Name ist Katja Schlonski. Seien Sie herzlich willkommen. Georg, du setzt die letzten Tage der Menschheit jetzt bereits zum zweiten Mal in Szene. Ist dieses Stück für dich als Österreicher so eine Art Nationalheiligtum, sage ich mal in Anführungsstrichen? Worin liegt die Kraft dieses Textes?
Naja, das stimmt schon mit dem Nationalheiligtum. Also Karl Kraus ist bei uns ein literarischer Star der früheren Geschichte beziehungsweise der neueren Geschichte um den Ersten Weltkrieg herum. Er ist ja nicht nur Autor, sondern er ist ja auch Feuilletonist gewesen. Er war Lyriker, er hat viel geschrieben, er hat eine eigene Zeitung gegründet. Er war so ein bisschen ein Tausendsasser in der Sprachkritik oder in der Reaktion mit Sprache auf die damalige Zeit.
Würdest du sagen, es gibt so eine spezielle österreichische Art, auf diesen Text zu blicken?
Ja, natürlich. Das hat sehr viel erstens einmal mit einer Art von Zwischenschau zu tun. Also die österreichischen Autoren schauen oft zwischen die menschlichen Gefühle oder menschlichen Gewohnheiten. In Deutschland wird das oft sehr politisch dokumentiert. Österreicher haben einen anderen Zugang zur Sprache, zu den Menschen, zum Theater grundsätzlich.
Welche Situation finden wir vor? In Österreich und auch im Deutschland der damaligen Zeit?
Also Österreich war damals ein fast zu großes Reich mit einem verschlafenen Kaiser inzwischen, mit einer verkrusteten Monarchie, aber einer doch aufstrebenden Wirtschaft und Verwaltung, aber trotzdem ein schlafender Riese. Deutschland war immer zu dieser Zeit auch aktiv, hatte Defizite aufzuholen aus einem fehlenden Imperialismus und Kolonialismus. Deutschland war ganz wirtschaftlich potent. Österreich war eher ein Vielvölkerstaat und hat sich dort eigentlich dokumentiert. In Wien wurde zum Beispiel weniger Deutsch gesprochen als andere Sprachen. Aber Österreich war verkrustet und die gesamte Politik war natürlich sehr veränderungsbedürftig letztlich. Und Deutschland hatte eine ganz aktive Politik damals und auch Gesellschaft und Wirtschaft.
Karl Kraus fährt mit dem Messer in die Historie. Ich erinnere mich an diesen Satz, du hast ihn auf der Konzeptionsprobe gesagt. Vielleicht umreißt du mir noch mal ganz kurz die Ausgangssituation dieses Stücks. Was muss man wissen?
Also Karl Kraus hat die Gesellschaft beschrieben, wie sie vor dem Krieg war und während des Krieges war. Also er hat nicht die Front beschrieben, sondern er hat die Menschen beschrieben, die in Wien in ihrer Sattheit oder Saturiertheit oder auch Zufriedenheit gelebt haben und den Krieg langsam an sich herankommen haben, gesehen und gefühlt. Und je länger dieses Stück dauert, desto verroter wird die Wiener Gesellschaft, die sich selbst gefeiert hat, auch zu dem Zeitpunkt. Wien war eine blühende Stadt, finanziert von jüdischem Geld und ausländischer Beteiligung. Wien war eine Weltstadt. Ja. Und langsam ist aber diese Stadt und dieses Land und diese Monarchie auch immer verroter geworden. Und von Kriegsjahr zu Kriegsjahr beschreibt Karl Kraus diese Verrohung der Menschheit und der Bevölkerung und der sozialen Gefüge durch den Krieg.
Extra-Ausgabe! Extra-Ausgabe! Ermordung des Thronfolgers! Der Täter verhaftet!
Extra-Ausgabe! Neue freie Presse! Die Bluttat von Sarajevo! Der Täter ein Serbe!
Grüß dich, Novotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Powolny. Also du bist ja politisch gebildet. Also, was sagst?
Weißt, dieser Bagage hat Umtriebe gemacht. Ganz einfach.
Weißt das und natürlich.
Ganz meine Ansicht.
Es genügt halt nicht, dass man seine Pflicht erfüllt. Man muss heute ein Patriot sein, unter Umständen.
Na jo, wenn wir halt ein bisschen schwitzen müssen, die Tag.
Na, von mir aus.
Zweite Auflage, die Ermordung des Thronfolgerpaares.
Her mit dem Bladl. Kost?
10 Heller.
Ein Schmarrn, steht eh nichts drin.
Wie habt ihr euch diesem Monster-Monumentalstoff, wie du es gesagt hast, angenähert?
Naja, wir haben fleißig gearbeitet mit meiner Dramaturgin Sophie Püschel, haben wir da wirklich schon sehr intensiv an diesem Monsterwerk herum gearbeitet und haben letztlich dann eine Fassung gefunden, die, glaube ich, sehr griffig ist, die auch sehr viel von diesem Gesamtwerk zeigt. Viele Texte sind unspielbar oder auch gar nicht so interessant fürs Publikum. Wir haben die Szenen herausgefiltert, die ein Gesamtbild von diesem Werk zeigen, also sehr ironisches, fast kabarettistisches, manchmal dokumentarisches, manchmal drastisch brutales. Also das Werk bietet sehr viele Gegensätze und Brüche. Es zeigt wirklich sehr viel von dem, was Karl Kraus auch gemeint hat. Und man darf nicht vergessen, Karl Kraus hat sehr viele Texte aus Originalzitaten genommen. Er hat Dokumentarisches verwendet, er hat Zeitungsartikel verwendet. Also vieles von den Texten sind auch Originale der damaligen Zeit. Also es ist nicht nur eine dichterische Überhöhung, sondern es ist auch eine fast dokumentarische Textstruktur und das macht es besonders aktuell.
Weißt, mit die Humanen, das habe ich schon gefressen. Wenn ich ein Human nur von weitem sieh, wäre ich schon fruchtig. Herrgott, waren das noch Zeiten, wie wir noch mehr freie Hand gehabt haben. Da haben's einmal gewettet, ob bei der Hinrichtung von 14-Jährigen eine Dings da stattfinden werde. Oh, wie hat das noch geheißen, der Doktor? So spaßiges Wort.
Aha, eine Ejaculatio Seminis.
Ja, richtig, natürlich. Oh, das war interessant. Nur überhaupt, damals.
14-Jährige hinrichten. Dürfen's denn das?
Ja, mein lieber Oberintendant. Wir haben ja schließlich Krieg. Meine Devise, Krieg. Das ist nicht nur gegen den Feind, da müssen die eigenen schon auch was spüren. Oh je. Damals haben sie es bei uns zum Hinrichten anstellen lassen. Na, und ein Butterweib, was die Buttern für einen Stab gebracht hat, wie's hat warten müssen, na, haben sie halt gesagt, sie soll sich dazustellen. Na, und da hat man's halt auch aufgehängt. Aber bitte, da gibt's nichts zu lachen. Irren ist menschlich. Sowas kann ja vorkommen bei untergeordnete Organe. Sie ist halt auf die Maschigseiten zu stehen kommen. Naja, aber schöne Zeiten waren's doch.
Die Sätze, die fallen, sind nicht dichterisch überhöht oder verklärt oder drastischer gemacht, sondern sie sind tatsächlich ausgesprochen. Und das macht das Werk beklemmend, macht es auch zum Teil natürlich irrwitzig. Da liegt auch sehr viel, und das darf man jetzt nicht vergessen, es liegt auch sehr viel Ironie drinnen, Sarkasmus, bösartiger Humor. Und das macht es so, ja, so reichhaltig auch. Und wir zeigen auch eine ironische Distanz dazu. Wir zeigen es zum Teil drastisch komisch. dass einem das Lachen wirklich im Hals stecken bleibt. Wir zeigen es drastisch, grotesk. Wir zeigen Figuren, die überhöht sind, die aber Dinge aussprechen mit einer Lakonie, dass man wirklich erstarrt. Ich sage mal ein Beispiel, dass zwei Offiziere beim Würstelessen über die Hinrichtungsthematik, Alltag bei der Hinrichtung sprechen, mit einer Beiläufigkeit und dass man gar nicht glauben kann, was die alle sprechen.
Unglaublich ist auch das, was die Schalek, gespielt von Juliane Schwabe, im Stück sagt. Eigentlich ist sie eine mutige Frau, die an die Front zieht, um zu berichten.
Gott sei Dank, wir kommen gerade recht. Jetzt beginnt ein Schauspiel. Also jetzt sagen Sie mir, Herr Leutnant, ob eines Künstlers Kunst spannender, leidenschaftlicher dieses Schauspiel gestalten könnte. Jene, die daheim bleiben, mögen unentwegt den Krieg die Schmach des Jahrhunderts nennen. Habe ich's doch auch getan, solange ich im Hinterlande saß. Jene, die dabei sind, werden aber vom Fieber des Erlebens gepackt. Nicht wahr, Herr Leutnant? Sie stehen doch mitten im Krieg. Geben Sie zu, manch einer von Ihnen will gar nicht, dass er ende.
Nein, das will keiner. Und darum will jeder, dass er ende.
Das war eine Granate.
Nein, das war ein Schrapnell.
Mir scheint, die Vorstellung ist zu Ende. Wie schade. Es war erstklassig.
Sind Sie zufrieden?
Wieso zufrieden? Zufrieden ist gar kein Wort. Nennt es Vaterlandsliebe, ihr Idealisten. Feindeshass, ihr Nationalen. Nennt es Sport, ihr Modernen. Abenteuer, ihr Romantiker. Nennt es Wonne der Kraft, ihr Seelenkenner. Ich nenne es frei gewordenes Menschentum.
Wie nennen Sie es?
Frei gewordenes Menschentum.
Ja, wissen Sie, wenn man nur wenigstens alle heiligen Zeiten einmal in Urlaub bekäme.
Aber dafür sind Sie doch durch die stündliche Todesgefahr entschädigt. Da erlebt man doch was.
Juliane, du spielst im Stück eine reale Figur, nämlich die Kriegsberichterstatterin Alice Schalek. Sie wurde 1874 in Wien geboren, als Kind einer liberal-bürgerlichen jüdischen Familie. Karl Kraus hat sie in seiner Zeitschrift Die Fackel als eines der ärgsten Kriegsgräuel bezeichnet, die der Menschenwürde in diesem Krieg angetan wurde. Was hat sie ihm so verhasst gemacht?
Karl Kraus bezeichnete die Kriegsreporter und besonders Alice Schalek als Journalie, als Heldenfriseure, die den Krieg verherrlichen und ihn fast romantisch verklären, um natürlich die Bevölkerung an der Stange zu halten. Und das hat er vor allem ihr sehr übel genommen.
Sie ist immer wieder an die Front gereist, war an vier verschiedenen Stellungen unterwegs. Eigentlich war es ja eine vielgereiste Frau, eine emanzipierte Frau. Was macht aus so einer Weltenbummlerin eine Schlachtenbummlerin?
Was ich an ihr so faszinierend finde, ist, dass sie ja sehr furchtlos war. Also sie ist ja immer an die vordersten Stellungen mitgegangen und hat berichtet, hat Fotografien geschossen. Und dass sie da so eine Vorreiterin war, als einzige Frau auch noch des Kriegspressequartiers. Und das macht sie, finde ich, sehr, sehr einzigartig. Im Endeffekt hat sie ihren Job einfach sehr, sehr gut gemacht.
Aber sie hat ja nicht nur dokumentiert, sondern sie hat tatsächlich auch romantisiert und in gewisser Weise den Krieg verherrlicht.
Ja, absolut. Also ein Zitat von ihr, was auch im Stück vorkommt, ist, ich nenne es frei gewordenes Menschentum, nämlich den Krieg. Und sie spricht von einer Hygienisierung des Krieges, also einer, wie man sagen würde oder so wie ich es verstehe, einer Notwendigkeit, dass etwas gereinigt ist, die Leichen, die da liegen. Das ist so dokumentarisch darlegend, als ob die Welt sich von selber reinigen würde dadurch. Also es ist, finde ich, sehr, sehr komplex und schwer zu begreifen. Und ich finde es gut, das habe ich auch gelesen gehabt, dass sie sich auch später davon distanziert hat, zumindest von der Verherrlichung, von der Glorifizierung. Das zeigt mir jetzt, dass etwas in ihr auch passiert ist und dass sie darüber nachgedacht hat. Aber im Endeffekt war sie als Pionierin und Vorreiterin halt mittendrin im Geschehen und hat furchtlos Kriegsbericht erstattet.
Welche Herausforderungen birgt das Stück für euch als Schauspielerinnen und Schauspieler? Das ist ja wirklich ein Monument, ein literarisches Monument mit einer großen inhaltlichen Wucht. Fasst euch das auch an? Also ich frage dich jetzt einfach mal stellvertretend auch für die Kolleginnen und Kollegen.
Also mir ging es so, dass allein beim ersten Lesen, ich glaube, ich habe das Vorwort dreimal gelesen gehabt, weil ich es einfach so monströs finde. Und ich glaube, das ist der Begriff, den ich am prägendsten finde für dieses Stück. Und es fasst mich insofern an, als dass es erschreckend zeitgemäß ist und man da Parallelen entdeckt und dann vielleicht auch irgendwie so einen gruseligen Blick in die hoffentlich nicht Zukunft bekommt. Und es ist mit der Schalik die kälteste Figur, die ich jemals spielen werde, weil sie ganz in ihrer Rolle aufgeht und irgendwie, finde ich, ohne Empathie und ohne Weichheit durch dieses Geschehen geht. Und was ich mit am gruseligsten finde, immer die einzelnen Soldaten, die einzelnen Offiziere befragt, was sie dabei empfinden, weil sie vielleicht selber das nicht weiß oder keinen Zugang zu ihren inneren Empfinden hat und immer wissen will, sie stehen doch mitten im Krieg, was für Empfindungen haben sie, fast schon geifernd, heischend. Und das macht mir eine große Beklemmung in der Brust, wenn ich das lese.
Im Grunde ist das der Voyeurismus der heutigen Boulevardpresse, ne?
Man könnte diese Verbindung schlagen, ja.
Er hat ja in seinem Stück auch so eine Art Kommentatoren eingebaut und damit auch sich selbst in der Rolle des Nörglers, dem der Optimist gegenübersteht, der den Krieg eben verherrlicht. Es gibt noch andere Paare, die eigentlich diesen Stoff immer wieder kommentieren. Wie seid ihr damit umgegangen?
Naja, wir haben diese ganz große Schiene der Nörgler und des Optimisten sehr reduziert. Es wirkt ein bisschen lehrmeisterhaft, es wirkt ein bisschen didaktisch und das will ich im Theater vermeiden. Und das haben wir fast rausgenommen. Wir haben sehr viele Gegensatzpaare in dieser Inszenierung und es gibt sehr viele Paarszenen, wo man sieht, wie die Menschen sich sprachlich, aber auch psychisch und auch fast körperlich angehen und zum Streiten bringen. Also wir zeigen wirklich eine Gesellschaft, die sich zerfleischt, aber nicht, weil sie so per se böse ist, sondern weil sie durch die gesamte Kriegsthematik, durch die gesamte Frontthematik, durch die gesamte Weltlage alle Hemmungen verlieren.
Ein Thema hast du jetzt wiederholt schon angerissen. Ich möchte aber noch mal nachfragen, das ist der Humor, der also nicht nur im Sprachwitz deutlich wird, sondern tatsächlich auch inhaltlich in den Szenen und er verschärft das Ganze eigentlich noch.
Also das ist vielleicht auch das Anziehende an diesem Werk, dass es nicht ein niederschmetterndes Kriegsdrama ist, sondern auch eine Art von Humor, Groteske, von einer Satire hat, also wo man wahrscheinlich sogar im Augenblick mal lachen kann. Ja? Wo man im Augenblick sogar sich gut unterhält und im Nachhinein dann eigentlich denkt, um Gottes Willen, worüber hat man denn gelacht? Ja? Also es gibt Situationen, die komisch sind, ja, also zum Totlachen, also so, ja, also es gibt sogar Clown-Szenen, es gibt Szenen, die wirklich pointiert geschrieben sind, wo die geistige Schärfe des Autors zum Tragen kommt auch. Das ist für den Zuschauer vielleicht auch ein Lockmittel, dass man in einen Abend geht, der in etwa 3 Stunden dauert und aber unter Anführungszeichen ganz gut unterhalten wird. Aber wie gesagt, das Lachen hat ja eine dunkle Seite oder eine erschreckende Seite und das ist in diesem Werk also hundertprozentig vorhanden.
Es wird im Stück auch gesungen, es wird viel Musik geben. Also ihr habt einen Musiker im Team, Johannes Mittel. Wie setzt er die Musik ein?
Naja, wir haben lange überlegt. Erstens einmal begleitet er die ganze Inszenierung auch atmosphärisch mit Sounds und verschiedenen Musikstilen. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, dass ja zu dieser Zeit die Operette eine ganz wesentliche Form war der Unterhaltung und des Kontrastprogramms, dass die Menschen ja auch Unterhaltung brauchten und diese Operettenhaftigkeit kommt immer wieder zum Tragen, was natürlich in Situationen, wo es um Krieg und Vernichtung geht, wo es um menschliches Leid geht, besonders zynisch ist, besonders irrwitzig ist auch manchmal. Also diese Operettenhaftigkeit hat auch was ganz Beklemmendes.
Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Kling, kling, sing, 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 trink mit mir, sing.
Bekannte Melodien wie diese aus der Fledermaus von Johann Strauss und auch der Wiener Walzer bilden in diesem Stück einen grotesken Rahmen für das Grauen des Krieges. Vom Bühnenbildner Stefan Brandmeier möchte ich wissen, wie sieht der Bühnenraum aus? Stefan, von einem makabren Karneval ist im Zusammenhang mit die letzten Tage der Menschheit immer mal wieder die Rede. Wie schlägt sich das in deinem Bühnenbild nieder?
Wir Bühnenbildner müssen ja der Geschichte und dem Personal oder den Menschen einen Ort geben. Ja, das können wir jetzt natürlich nicht so machen. Wir bauen jetzt da nicht Wien nach oder einen italienischen Schützengraben, sondern mit unseren Mitteln wollen wir natürlich auch das, was da passiert, nochmal aufladen oder eine zusätzliche Wendung geben, indem es halt nicht im historischen Ambiente spielt, sondern in einer Umsetzung. Und wir haben schon versucht, mit der Gestaltung dieser drei Räume, die ineinander greifen, dem Rechnung zu tragen.
Vielleicht sagst du uns auch ein bisschen was, also was diese Räume ausmacht und auch zu den Kostümen deiner Frau von Cornelia Kraske.
Ja, also wenn man auf die Bühne schaut, sieht man drei bunkerähnliche, aber auch durchaus einem Pavillon verpflichtete Räume, die jetzt von der Geometrie ein Quader sind und immer auf einer Seite offen. Und ein Raum schneidet immer in den jeweils anderen Raum. Also es gibt so ein Eindringen, ja, des einen Raumes, der einen Situation in die andere Situation, weil das ja auch im Stück stattfindet, ja, in diesen schnellen Wechseln der Szenen. Und sie sind alle verschieden konnotiert, also von ihrer Optik, von ihrem Innenleben. Es gibt einen rein metallisch ausgeschlagenen Raum. Es gibt einen, der so ein rosarotes Wohlfühl Ambiente hat, und dann gibt es noch einen kleinen Raum, so eine Gummizellen-Ästhetik. Aber vielleicht ist es auch, und das hat mit dem Spiel zu tun, das hat mit den verschiedensten Figuren zu tun, die den Raum auch sich erobern, ja, dann könnte es auf einmal was anderes sein. Dann könnte es ein Panikraum sein, ja, oder ein Safe Space. Oder das ist das, was wir versucht haben. Ja. Diese drei Räume haben so eine Anordnung wie eine Wagenburg und umschreiben so einen mittleren Hof, der so an seiner Oberfläche an dieses Abblättern der Monarchie. Und die Kostüme sind ja, es gibt ein Grundkostüm, die haben ja unglaublich schnelle Wechsel. Ja. Die müssen ja vom Hofrat zum Generalmajor, zum Soldaten, zu einer Frau, zu einer Bürgerin in Sekunden sich verwandeln können. Das heißt, es wird ein Grundkostüm geben, das aber schon eine richtige Kraft hat, was die Maske betrifft. Da will ich jetzt nichts verraten. Und dann wird es Versatzstücke geben, ja. Das heißt, es genügt ein Gewehr, es genügt ein Helm, um sozusagen diese Figur neu zu etikettieren.
Für die Schauspielerinnen und Schauspieler wird das Stück ganz sicher zum schweißtreibenden Marathonlauf. Juliane Schwabe beschreibt die Arbeit so.
Wir suchen ganz stark, wie man damit umgeht, mit dem Ganzen, mit dem Stück. Es ist nun sehr anmaßend, das in irgendeiner Form darzustellen, finde ich. Weil wir wissen ja faktisch, Gott sei Dank, natürlich nicht, wie es ist. Oder man kann es schwer nachvollziehen, dieses Grauen auf die Bühne zu packen, finde ich immer besonders herausfordernd. Es bedarf eines Spagates zwischen einer krassen Form. Man hat mit der Sprache auch eine eher Kunstsprache, die wienerisch angehaucht ist. Das ist auch die Frage, wie man das bedient. Aber gleichzeitig darf man es auch nicht heilig vor sich hertragen, sondern muss gucken, dass man es trotzdem anbindet. Und das finde ich auch mit dem Bühnenbild, auch mit der Ausstattung, die wieder, wie bei Fabian, auch sehr, sehr fantastisch wird und sehr opulent, ist halt die Frage, wie man das gut zusammenbringt, dass sowohl wir andocken können als auch das Publikum. Und der Satz, den dieses ganze Stück, finde ich, am meisten beschreibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mein Kollege Olli ist, der das sagt, er sagt irgendwann im Stück, es ist unglaublich, wie man verroht in dieser Zeit, man kommt faktisch gar nicht mehr dazu, menschlich zu sein.
Und Regisseur Georg Schmiedleitner blickt zudem auf ein Werk, welches, wie er meint, aktueller nicht geht.
Dieses hemmungslose Verlieren von sozialen Kontakten, von freundlichem Umgang, einem sozialen Umgang mit menschlichen Strukturen, das befürchte ich heute auch. Das können wir schon feststellen. Leute werden nervöser, die Bevölkerung wird hemmungsloser, die Bevölkerung wird auch brutaler, ja, gegeneinander, und die Sprache wird roher, auch heute. Und das ist ein gefährliches Zeichen.
Und heute stehen wir wieder da und sagen, Geschichtsvergessenheit ist allgegenwärtig.
Ja, das ist halt das Furchtbare. Vor allem nicht nur Vergessenheit, sondern auch, wie manche Herrscher von Großreichen heute die Geschichte umschreiben. Also es ist ja inzwischen nicht nur Vergessenheit, das haben wir ja 20, 30, 40 Jahre immer gepredigt, dass wir die Geschichte nicht vergessen dürfen. Aber jetzt wird sie ja umgedeutet. Sie wird ja völlig verfälscht dargestellt. Also das ist ja das etwas, auf das wir jetzt überhaupt reagieren müssen. Das ist ja die neue Situation, dass wir mit alten Geschichtsmustern gar keine politische Situation mehr erklären können, sondern es wird einfach behauptet, es wird einfach gemacht, es wird einfach medial verbreitet. Und diese Geschichtsklittierung oder auch Geschichtsumdeutung ist ein ganz erschreckendes Moment in der heutigen politischen Situation und führt natürlich dazu, dass die Menschen vollkommen ihre Orientierung verlieren. Und das ist natürlich beabsichtigt. Alleine die deutsche Geschichte wird inzwischen vollkommen verharmlost. Also das sind erschreckende Momente. Da weiß ich gar nicht, wo das noch hinführt. Und es braucht da jetzt dringend Korrekturmaßnahmen. Es braucht dringend natürlich den Hinweis auch der Medien, dass wir in einer Zeit leben, die eine sehr erschreckende Geschichte hinter uns haben und dass wir daraus wieder lernen müssen.
Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus in der Regie von Georg Schmiedleitner am Theater Heilbronn. Danke für Ihr Interesse an diesem Podcast und an diesem einzigartigen Theatermonument. Die Gelegenheit, dieses Stück zu sehen, bietet sich nicht allzu oft. Vielleicht nutzen Sie die Chance. Die nächste Folge der Hörbühne befasst sich mit der französischen Komödie »Die lieben Eltern« von Armel und Emmanuel Patron. Bis dahin machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.